ARD. Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. In eine Dresdner Galerie soll es jetzt gehen, aus besonderem Anlass, denn sie kann auf eine Tradition zurückschauen, die keine andere in Sachsen vorzuweisen hat. Die Galerie Kunstausstellung Kühl feiert ab Sonnabend mit einer Jubiläumsausstellung ihr 100-jähriges Bestehen. 1924 gegründet, ist jetzt die Enkelin von Heinrich Kühl, Sophia Therese Schmidt-Kühl in dritter Generation, Chefin der Galerie in der Nordstraße 5 in Dresden und immer auf der Suche, neue Künstlerinnen und Künstler zu entdecken.
Für wen ich brenne, für den setze ich mich auch ein.
Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Das gilt jetzt in Aufgefallen, dem sächsischen Kulturmagazin bei MDR Sachsen, eine 100-jährige zu feiern, einer 100-jährigen zu gratulieren, der Galerie Schmidthaus Kühl in Dresden. Und dazu begrüße ich deren Chefin, die Galeriechefin Sophia Therese Schmidt-Kühl. Hallo und herzlich willkommen bei Aufgefallen.
Hallo und guten Tag.
Fangen wir mal an, indem wir zurück in die Geschichte blicken. Denke ich nur an die Impressionisten, an Monet, Degas oder Renoir. Oder wenn ich dann zum Anfang des 20. Jahrhunderts schaue, die Brückemaler. Frau Schmidt-Kühl, wäre deren Weg zum Erfolg nicht viel, viel länger gewesen, hätte es nicht seit dem 19. Jahrhundert wohl die privaten Galerien gegeben, die neuem viel aufgeschlossener gegenüber waren als die Museen es bis heute zum Teil noch sind, will fragen, brauchte es wie dann auch in den 1920er Jahren ihren Großvater Heinrich Kühl, um Avantgarde durchsetzen zu können?
Ja, das ist ganz sicher so, denn die Galeristen brauchen mitunter einen langen Atem, nicht nur Jahre, mitunter Jahrzehnte, um einen Künstler vorzustellen mit voller Überzeugung, mit eigenem finanziellen Risiko, mit allem, was dazugehört. Einen Kundenstamm aufbauen, die Werbung, die eigenen Räume zur Verfügung stellen und so weiter. Und an den Beispielen Hermann Klöckner und Karl Lohse kann man vielleicht erahnen, wie mühselig das ist, Künstler vorzustellen. Also Hermann Klöckner, der 1927 das erste Mal bei Heinrich Kühl ausstellte, war dann noch unbekannt und hatte ja dann auch in der Rezension eine wirklich schlechte Kritik bekommen. Und zu Karl Lohse, Karl Lohse hatte ja 1921 in der Galerie Richter in Dresden ausgestellt. Natürlich mit den expressiven Köpfen, die jetzt heiß begehrt sind. Aber damals ist der Hals über Kopf davongerannt, wieder in seine Heimat Hamburg zurückgekehrt, weil er erfolglos war und sich eben doch wieder Erwerbstätigkeiten zuwenden musste. Und 1931 hat Heinrich Kühl ihm aber Mut gemacht und in seiner Einladung geschrieben, ja, liebe Kunden, kauft ihm doch bitte ein Bild ab, damit er endlich als Maler tätig sein kann und nicht irgendwelchen Erwerbstätigkeiten nachgehen muss. Aber nur so viel, diese Zusammenarbeit war die Grundlage dafür, dass es jetzt die Zusammenarbeit in der dritten Generation auf beiden Seiten weiterlebt.
Blättern wir nochmal in der Chronik der Galerie ganz zurück. Ich sagte es ja schon, Sie feiern jetzt das 100-jährige Bestehen mit einer Jubiläumsausstellung ab Sonnabend. Was mich interessiert ist, wie kam es damals im vielleicht noch viel mehr barocksüchtigen Dresden als heute überhaupt zur Gründung der ersten Galerie Kunsthaus Kühl, damals ja am Dresdner Neumarkt?
Ja, man muss ja voranschicken, dass es ja schon mindestens drei Kämpfer für die Avantgarde gab. Das waren die großen Galerien. Das war vor allen Dingen eben die Galerie Arnold, in der Heinrich Kühl als leitender Mitarbeiter seit 1911 ja schon gearbeitet hatte und die Künstler kennenlernte und auch den Kundenstamm und der Kunstsalon Emil Richter und die Galerie Neue Fides. Aber es gab einen Tag einer sogenannten Palastrevolution, wo sich also gleich mehrere Mitarbeiter mit dem Inhaber verstritten haben und die haben alle zugleich ihre eigene Galerie in Dresden gegründet. Das war also für reichlich Konkurrenz war gesorgt und trotzdem hat natürlich auch der Heinrich Kühl zusammen mit einer ehemaligen Mitarbeiterin die Galerie Kunstausstellung Kühl und Kühn gegründet und da er aber schon eine vertrauensvolle Persönlichkeit war in der Kunstwelt, hatte er sozusagen einen sehr guten Start.
Was ich Sie fragen möchte, und da möchte ich jetzt ein bisschen persönlich werden, wie exotisch war es eigentlich für Sie als Kind in den 1960er, in den 1970er Jahren, dann das Tun Ihres Vaters als Galerist zu erleben? Er lenkte ja die Geschicke dann nach dem Tod des Großvaters ab 1965. Das war ja zu DDR-Zeiten. Und ich kann mir vorstellen, in der Schule ist das vielleicht dann eben auch mitunter komisch gewesen. Die Eltern der Mitschülerin, der Mitschüler arbeiteten wahrscheinlich in Betrieben, in staatlichen Institutionen. Und die Sophia sagte, mein Papa ist Galerist. Sind Sie da mitunter von Ihren Mitschülerinnen und Schülern irgendwie so ein bisschen als Außenseiterin betrachtet worden?
Naja, ich kann ja erstmal sagen, ich bin ja ganz selbstverständlich mit der Kunst groß geworden. In unserer Wohnung hingen die Bilder meiner Eltern. Ich selber fing ja dann auch an, inspiriert davon.
Was waren das für Bilder zum Beispiel? Was hat sich Ihnen besonders eingeprägt?
Über seinem Bett hing ein abstraktes Werk, und zwar zirzensisch gaukelnd über der Manege. 50er Jahre, das ist also wirklich ein Schlüsselwerk, weil er damit zum Ausdruck bringt, zum einen die Formalismusdebatte, also wie man eben als Künstler, wie man so im Leben zurechtkommen muss mit dem Stil, den man hat. Er hat ja die postimpressionistische Malschule an der Kunsthochschule gelehrt bekommen, aber dann nach dem Krieg dann auch abstrakt gearbeitet. Es waren aber auch spätimpressionistische Werke da. Meine Mutter hat Applikationen gemacht. Also ich bin damit groß geworden, ganz selbstverständlich. Die Bilder waren auf farbig gestrichenen Wänden zwischen Biedermeiermöbeln. Wenn ich Besuch bekam von meinen Schulfreunden, die haben das sicherlich als sehr befremdlich empfunden. Die haben dazu nichts weiter gesagt, aber das spürt man ja. Also ich war ein Außenseiter ganz sicherlich, aber da ich mich immer als ganz normalen Menschen und nicht als irgendwas Besonderes empfunden oder hervorgetan habe, bin ich immer so genommen worden, wie ich bin. Also es spielte keine Rolle. Lediglich bei zwei Freundinnen, die Architekten Eltern hatten, die haben das Ambiente bei uns bewundert. Und in der Galerie habe ich ja schon als kleines Kind mitgeholfen. Ich war 4 Jahre alt, als mein Großvater starb. Und trotzdem kann ich mich noch sehr gut erinnern, ich habe zum Beispiel in seinem Bett Mittagsschlaf gemacht, in der Galerie. Weil die war ja für meinen Großvater Wohnung und Galerie, diese ganze Etage.
Blättern wir weiter in der Galeriegeschichte. Widersprechen Sie mir, wenn ich mich täusche, aber mir scheint auffällig an der Galerie Kühl-Geschichte zu sein, dass sowohl Heinrich, also Ihr Großvater, als auch Ihr Vater Johannes Kühl, sowohl was den Großvater, was die Nazizeit anbetrifft, als auch bei Ihrem Vater dann die Jahre der DDR, sich haben nie von Ihrem Weg, von Ihrer Überzeugung abbringen lassen. Welche Künstlerin, welche Künstler für Sie wichtig waren, die Sie besonders gefördert haben? Ist das irgendwie so ein bisschen Kühl-DNA? Eine gewisse Dickköpfigkeit vielleicht?
Ja, Sie mögen damit recht haben. Ich sage auch immer so, das ist die Kühlsche Sturheit. Wenn man überzeugt ist, dann macht man das einfach. Das ist tatsächlich übergegangen an mich. Für wen ich brenne, für den setze ich mich auch ein. Ich habe auch in der Vergangenheit mit vielen komplizierten Künstlern zusammengearbeitet, wo ich gesagt habe, das halte ich aus, ich bin von der Kunst überzeugt. Also ist schon so. Und ich fühle mich manchmal auch auf einer Insel, weil ich einfach einen eigenen Kunstbegriff pflege.
Ich bleibe aber mal noch einen Augenblick in der Geschichte. Ich habe gelesen, dass dann selbst nach der Zerstörung Dresdens im Februar 1945 die Galerie Kühl eines überhaupt der ersten Häuser in der Stadt war, in dem wieder Kunst gezeigt wurde, obwohl man ja so als Nachgeborener vermuten könnte, den Menschen stand nach dem Krieg nach allem anderen der Sinn, nur nicht nach Kunst.
Vor diesem katastrophalen Hintergrund ist es schon schon wirklich sehr erstaunlich. Aber Heinrich Kühl hat ja die Galerie im Herzen des Stadtzentrums verloren, neben dem Taschenbergpalais, und auch seine Wohnung in der Zittauer Straße 15. Er hatte nichts mehr. Und daraufhin hat Will Krohmann und Dr. Löffler sich für ihn eingesetzt. Er möge doch bitte die ganze Etage der Zittauer Straße 12 gegenüber bekommen. Das Haus stand noch, war natürlich reparaturbedürftig, aber er hat es letztendlich zur Miete erhalten mit der Begründung, das ist der erste Ort für die Dresdner Künstler, da muss etwas geschehen. Er hat, wie gesagt, darin gewohnt und hatte dann die ersten Räume, konnte aber erst 1946 wirklich wieder mit einer Ausstellung beginnen.
Aber trotzdem, der Umstand, natürlich gab es jetzt so eine gewisse kleine Freiphase, aber ich glaube, es gibt in Deutschland nicht allzu viele Galerien, die von sich behaupten können, eine durchgängige 100-jährige Geschichte zu haben. Das ist, glaube ich, ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal der Galerie Kühl.
Das ist schon so, ja.
Also in Dresden haben Sie, glaube ich, niemanden an Ihrer Seite, der auf eine ähnliche Geschichte zurückblicken kann.
Also nicht in Sachsen und nicht in Ostdeutschland und in Gesamtdeutschland. Das habe ich selbst beim Bundesverband der deutschen Galeristen nicht endgültig erfahren können, an welcher Stelle ich stehe. Ist mir eigentlich auch egal. Es gibt auf jeden Fall ältere Galerien in den alten Bundesländern, aber es gibt nicht allzu viele.
Frau Schmidt-Kühe, wie war es eigentlich für Sie dann nach dem Tod, nach dem plötzlichen Tod Ihres Vaters 1994, als die Frage im Raum stand, was wird aus der Galerie?
Ja, das war ziemlich überraschend, weil mein Vater ja mit 72 Jahren plötzlich verstorben ist. Damit hat niemand gerechnet. Er war ja ein gesunder, hochgewachsener, energiereicher Mann. Und er hat sich aber eben leider nie über seinen Nachfolgewunsch geäußert. Allerdings hat er mich wohl ernst genommen, als ich mit 9 Jahren ihm gesagt habe, dass ich Galeristin werden möchte, und habe selbst darauf geachtet, dass ich einen beruflichen Entwicklungsweg nehme, der dieses ermöglicht. Aber erst das Testament hat sozusagen seinen Wunsch ans Tageslicht gebracht. Und da die Betriebskosten sozusagen ungefragt weiterlaufen und die 4 Mitarbeiter auch wissen mussten, wie es weitergeht, habe ich dann meinen Beruf als Restauratorin aufgeben müssen, quasi über Nacht. Meine beiden kleinen Kinder haben dann eine Geschäftsfrau erlebt, die nicht mehr so viel Zeit für sie hatte. Das war also auch ziemlich hart. Und ich sag mal, ohne meinen Mann hätte ich also diese zahlreichen katastrophalen Probleme, die dann auf uns gestürzt sind, kann man fast sagen, nicht lösen können. Ein gravierendes Problem ist zum Beispiel, dass wir 4 Tage nach dem Tod meines Vaters die Kündigung für die gesamte Geschäftsetage erhielten.
Und dann erstmal die Frage stand auch wieder, wie weiter, wohin
ja,
jetzt?
Also man kann Kommissionsware auf 300 Quadratmeter nicht auf die Straße stellen.
Wie ist das überhaupt für Sie gewesen? Sie haben ja gesagt, natürlich haben Sie ein Leben lang bis 1994 erlebt, was es heißt, eine Galerie zu führen, wie der Betrieb vonstatten geht. Aber natürlich immer aus der Beobachterperspektive und nicht in dem Sinne schon in dem Bewusstsein, ich werde das mal übernehmen. Wie schnell haben Sie sich an diese Jacke gewöhnt, die vielleicht zu Beginn erstmal ein Stückchen zu groß gewesen ist, jetzt die Chefin der Galerie zu sein?
Also dazu kann ich erstmal sagen, ich bin eine Frau, meine beiden Vorgänger sind Männer. Ich erlebe auch jetzt wahrscheinlich mit 100 Jahren, dass ich immer noch im Schatten stehe meiner Vorgänger. Und es gehört ja zur Ehrung auch immer ein gewisser Abstand. Das ist ja so, die Enkelgeneration ehrt die Großeltern, aber nicht die Eltern. Das ist ja ein Gesetz. Aber der Anfang war wirklich sehr schwer, weil ich kann zwar nach meiner eigenen Nase, also sehr subjektiv, Kunst beurteilen, aber ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von Wirtschaftlichkeit. Das ist mir nicht vermittelt worden. Und das gehört ja einfach dazu. Und das ist ein wirklich schwerer Lernprozess.
Aber immerhin, wenn man das jetzt mal schaut, ich meine, klar, ich kann das in gewisser Weise nachvollziehen, dass Ihr Großvater und Ihr Vater da bei vielen irgendwie sehr markant in Erinnerung sind. Aber wenn wir es jetzt mal durchrechnen, 40 Jahre der Kühlgeschichte sind Ihrem Großvater zuzuschreiben, 30 Jahre Ihrem Vater. Und dann wären es jetzt auch mittlerweile schon wieder 30 Jahre, die Sie die Galerie führen. Ich frage mal, wie ist es überhaupt geglückt, diese Kontinuität an den Tag zu legen?
man hat das Vertrauen gewonnen. Ich habe natürlich das Vertrauen nicht geerbt. Das musste ich mir auch wirklich erarbeiten. Für meine Arbeit hat es eine Zeit gedauert, bis die Medien mich ernst genommen haben. Und es ist vielleicht auch verständlich, dass man erstmal abwartet, was macht denn nun die Tochter? Also mit einer gewissen Skepsis betrachtet. Das hat sich aber so entwickelt, dass man dann angerufen hat, was machen Sie denn als nächstes? Und das hat mich dann wirklich sehr gefreut.
Und Sie hatten natürlich einen gewissen Kundenstamm, also Interessierte, die sich immer wieder der Galerie Kühl verbunden gefühlt haben.
Ja und nein, weil sich der Kundenstamm natürlich auch stark verändert über die Zeit. Es gibt nicht mehr so viele Sammler, es sind also viele Menschen leben wirklich nicht mehr und es ist auch nicht selbstverständlich, dass die Kinder der Sammler weiter sammeln. Das ist also wirklich auch verloren gegangen. Also es war zu DDR-Zeiten wirklich anders. Wenn Sie jetzt sagen, was dazu beigetragen hat, dass die Galerie 100 Jahre alt geworden ist, dann kann ich ja nur selber spekulieren sozusagen. Das müssen andere beurteilen. Aber ich sehe das so, dass man bodenständig bleiben muss. Also wir sind bis heute keine Galerie, die also sich der Spekulation verschreibt. Es gibt also kein ganz tief und ganz hoch, sondern ich versuche ganz normal meine Brötchen zu backen. Und die Kunden, die zu uns kommen, die möchten wirklich auch damit leben. Also die möchten mit den Bildern und mit der Plastik leben, die freuen sich. Und es gibt bei uns auch Teilzahlungen, so wie es bei meinem Großvater und bei meinem Vater üblich war. Die Menschen freuen sich drauf, bis sie das Bild oder die Plastik dann abholen können. Und man benötigt natürlich auch die Sensibilität für das, was wirklich Kunst ist und was wirklich Bestand haben könnte. Ich sag mal könnte, weil das ist ja auch immer spekulativ. Caspar David Friedrich, um jetzt mal den ganz Großen zu nehmen, der war ja dann auch eine Zeit lang vergessen einfach, ja. Und man muss sich ein Netzwerk aufbauen, das sagte ich schon, den Umgang pflegen und mit eigener Nase versuchen, das Beste anzubieten. Und da kann ich nur sagen, ich bin nicht nur mit der Kunst groß geworden, ich habe selber also auch einiges in meiner Entwicklung dafür getan. Ich war 5 Jahre im Abendstudium Kunsthochschule Dresden. Das heißt 9 Stunden jede Woche neben der Lehre und neben der Ausbildung. Also ja, neben Schule und Ausbildung. Und ich habe Restaurierung studiert. Das alles genügt nicht. Man braucht dann natürlich noch eigene Erfahrungen, schlechte wie gute. Das gehört auch dazu, damit man sozusagen über die Stolpersteine stark wird. Und was ich auch gelernt habe, schon als Kind, also sagen wir mal erlebt habe, das ist dieses Dienen an der Kunst. Das klingt heute total altmodisch und abgefahren, weil man sagt, na, du musst doch davon leben. Natürlich, ich muss davon leben. Aber die Kunsthistoriker wie der Dieter Schmidt zum Beispiel, der hat das immer auch betont und hat gesagt, natürlich muss man der Kunst dienen und das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das wirtschaftlich sein muss. Ne? Aber es ist manchmal so ein bisschen auch Selbstausbeutung.
Bleiben wir bei der Kunst. Finden eigentlich Sie als Galeristin die Künstlerinnen und Künstler, deren Arbeiten Sie zeigen wollen? Oder finden diese die Galerie Kühl?
Also sowohl als auch. Ich begebe mich oft auf die Suche und ich bekomme sehr, sehr viele Anfragen. Ich habe einfach so meine eigenen Maßstäbe. Die sind wirklich sehr subjektiv. Also das prägt ja eine Galerie in dieser Richtung, in dieser oder in dieser Richtung. Und das muss dann schon passen. Und außerdem ist es ja halt noch so, dass ich natürlich die Zusammenarbeit mit den Nachlassverwaltern zum Teil also noch mit Künstlern arbeite, die mein Großvater ausgestellt hatte und mein Vater. Ne? Oder lebende Künstler wie Michael Hofmann, Veit Hofmann und Gerda Lepke, mit denen mein Vater gearbeitet hat seit den 70er Jahren und ich das weiterführe. Sehr gerne weiterführen, weil das sind die älteren Menschen, die einem unglaublich viel geben an Lebenserfahrung, an Güte, an Dankbarkeit. Bei jungen Menschen ist das einfach anders. Die haben größere Erwartungen und man möchte schneller Erfolg. Man möchte nicht unbedingt lange zusammenarbeiten mit einer Galerie, sondern Erfahrungen bei verschiedenen Galerien und in verschiedenen Ländern sammeln. Und das macht es manchmal ein bisschen schwer.
Machen wir es mal konkret. Vor der Jubiläumsausstellung haben Sie ja jetzt auch gerade Arbeiten gezeigt von Ute Naue-Müller. Wer hat da wen gefunden? Sie? Sie oder Frau Naue-Müller, Sie?
Ganz anders. Mein Mann hat sie gefunden. Also das war tatsächlich so. Auf dem Töpfermarkt hier in Dresden stand sie als, sagen wir mal, Exot. Sie fiel auf, weil sie also sehr anspruchsvolle, faszinierende künstlerische Keramiken da hatte und keine Gebrauchskeramik. Und ich hatte ja die Galerie geöffnet bis 16 Uhr. Mein Mann ist also hingeradelt und kam wieder und sagte, wir müssen dann unbedingt zu zweit nochmal hin. Ich muss dir was zeigen. Und der Kontakt war schnell hergestellt. Also sie ist ein Jahr älter als ich. Sie hat 3 Kinder, ich habe 3 Kinder. Sie hat 3 Berufe, ich habe 3 Berufe. Wir haben uns also sehr schnell und gut verstanden.
Und die Ausstellung und ihre Kunst ist natürlich auf großes Interesse gestoßen.
Ja.
Viel verkauft.
Ja, wir haben viel verkauft, das ist so. Und sie hat auch zahlreiche Verkaufsausstellungen in Museen. In Pillnitz, ein Ankauf von Pillnitz im Kunsthandwerk und dann nochmal ein 2. Ankauf fürs Kunsthandwerkmuseum in Pillnitz. Also große Begeisterung. Ja, also die Menschen, ich habe ja die Ausstellung noch bis zum Sonnabend, sind fasziniert.
Weil Sie vorhin gerade sagten, Sie haben dann so die Orte, wo Sie sich auf Recherche, wo Sie sich auf Suche nach Künstlerinnen, Künstlern begeben. Beispielsweise, wo gehen Sie dahin? Gehen Sie in die Kunsthochschulen oder in andere Galerien? Oder wie finden Sie dann das, was Sie entdecken möchten?
Also das ist ja vielgestaltig. Also ich gucke natürlich auch ins Netz, tatsächlich. Das ist ja nun heute ganz gut möglich. Das ist ja, wenn man sich bei einem Künstler ankündigt, arbeiten sehen zu wollen, dann ist das ja immer mit einer Erwartungshaltung verbunden. Ich sage das auch immer ganz ehrlich, also ich melde mich dann auch wieder. Aber es ist natürlich immer ein Stückchen Verletzung dabei und das ist nicht so schön, ne?
Verletzung, wie verstanden, wenn es dann nicht zustande kommt, ist man weiter.
Ja, aber ich rede dann immer ganz offen. Ne? Das ist ja ganz wichtig, dass man Worte findet, die nicht verletzen, weil die Künstler legen ja ihre Seele bloß, wenn sie ihre Werke zeigen. Ne? Das sind ja die eigenen Gefühle und Gedanken. Das ist also wirklich eine ganz sensible Welt. Und ich möchte niemanden verletzen, sondern ich sage immer ganz ehrliche Worte und damit geht man auch freundlich auseinander.
Wie geht Ihnen das selbst, Frau Schmidt-Kühl? Sie haben ja jetzt schon mehrfach uns im Grunde uns erklärt, dass es als Galeristin auf 2 Dinge ankommt. Natürlich die Kunstsinnigkeit zu verstehen und zu erkennen, was das Besondere ist. Und zum anderen muss man natürlich auch immer eine kühlere Rechnerin sein. Lässt sich das verkaufen? Wie lässt sich das womöglich an Kundinnen und Kunden bringen? Wie funktioniert das zusammen? Schließt nicht eigentlich das eine das andere aus?
Nee, also ich meine, diese 30 Jahre, die ich jetzt fast im September ja geschafft habe, geben mir ja auch so ein bisschen den Spiegel dafür, dass mein Profil nicht ganz verkehrt sein kann. Also ich suche die, wie gesagt, nach meinem Empfinden, nach meinem Verständnis die Kunstwerke aus. Und wenn die nicht angenommen werden von meiner Kundschaft, ja, dann verkaufe ich natürlich nichts. Aber da es funktioniert, kann es ja nicht ganz verkehrt sein.
Würden Sie den Alltag heute, also 2024, noch immer als Existenzkampf beschreiben, sich zu behaupten? Oder sagen Sie voller Selbstbewusstsein, die nächsten 100 Jahre können kommen?
Es ist nicht selbstverständlich. Also wir sind ja eine Privatgalerie, die keine finanzielle Unterstützung erhält. Und wir kaufen zwar Kunstliebhaber, also im Online-Shop kann man Plastik und Bilder kaufen. Und vor Ort in der Galerie hat man noch eine viel größere Auswahl und eine Beratung dazu. Dennoch ist der Kunstmarkt von so vielen Faktoren abhängig, die man selbst nicht beeinflussen kann.
Ist es für Sie, wenn Sie jetzt mal auf diese 30 Jahre zurückschauen, immer schwieriger geworden, weil ja vom Prinzip ja zum Teil auch die Bestimmungen immer komplizierter geworden sind, zu handeln? Oder hat sich die Erfahrung ausgezahlt und Sie sagen, ich habe einen ganz guten Draufblick?
Draufblick, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es schwieriger geworden, weil der Kunstbegriff ist so inflationär in alle Richtungen verströmt. Und ich habe immer noch den Wunsch, dass der Mensch in Resonanz mit einem Kunstwerk gehen kann, dass also wirklich Kunst von Können kommt. Wenn man daran denkt, dass die Künstler im Mittelalter Handwerker waren, aber eben nicht nur. Die hatten sich zwar also zusammengeschlossen in Zünfte und Gilden, aber sie hatten eine übergeordnete Idee, sie hatten eine Botschaft, weil Handwerk allein natürlich auch nicht ausreicht. Und das vermisse ich manchmal in der heutigen Zeit. Also deswegen bin ich vielleicht auch wieder eine Galerie auf einer Insel. Aber wie gesagt, das müssen andere beurteilen.
Laden Sie uns mal noch ein zu der Jubiläumsausstellung 100 Jahre Galerie Kunstausstellung Kühl. Ich habe gesehen, da ist eigentlich von den Namen her ja alles, was irgendwie Rang und Namen im 20. Jahrhundert hat, hier aus der Region vertreten.
Ja, ich muss sagen, nicht alles, das geht auch gar nicht, weil wir eine Verkaufsgalerie sind und kein Museum. Und selbst ein Museum hätte damit wirklich wahrscheinlich ganz schön zu tun, um die ganzen Namen mit Werken zu belegen in der Ausstellung wie Lisitzky und Mondrian und so weiter. Das ist mir nicht gegeben. Ich versuche natürlich, so viel Künstler, also Werke von Künstlern, die unsere Galerie über die Jahrzehnte geprägt haben, wie möglich in Kommission zum Verkauf zu erhalten. Ist mir auch geglückt, aber niemals vollständig. Das kann man wirklich nicht erwarten. Aber es wird eben zwei Ausstellungen geben. Ich teile das und hoffe, es wird beides gut wahrgenommen. Ab dem 4. Mai wird die Ausstellung für meinen Großvater und Vater eröffnet. Das heißt natürlich nicht für die beiden, sondern für die Künstler, die sie vertreten haben. Und ab 27. Juli wird dann sozusagen der zweite Teil der Jubiläumsausstellung gezeigt mit Künstlern, die ich vertreten habe und vertrete bis heute.
Dann sag ich nochmal erstmal herzlichen Glückwunsch überhaupt, das geschafft zu haben. Die 100-jährige Galerie Kunstausstellung Kühl war heute unser Thema hier in Aufgefallen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Sophia Therese Schmidt-Kühl, der Inhaberin. Vielen Dank und guten Abend.
Ich bedanke mich ebenfalls.
Soweit der Aufgefallen-Podcast von MDR Sachsen mit Sophia Therese Schmidt-Kühl zum 100. Geburtstag der Dresdner Galerie Kunstausstellung Kühl. Den Aufgefallen-Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und auch empfohlen der Krümelgeschichten-Podcast von MDR Sachsen, ebenfalls in der ARD-Audiothek.
Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.